Hallo und herzlich willkommen zu Folge 34 unseres Podcasts Arbeitsrecht für Arbeitgeber. One, two, three, four. Heute mit dem Thema die ersten 6 Monate im Betrieb. Was ist anders? Ja, dazu möchten wir Sie ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Alexander Scharf und ich begrüße Sie nicht alleine, sondern zusammen mit meinem Kollegen.
Und auch von mir, Jens Buchwald, sonnige Grüße aus Hamburg. Moin!
Wie immer danken wir Hörerinnen und Hörer, die uns geschrieben haben, nämlich in diesem Fall Ines Asmus. Die hat uns geschrieben, in ihrem Podcast habe ich bereits reingehört. Er ist gut gemacht und man lernt doch immer wieder etwas Neues hinzu. Machen Sie weiter so. Ja, vielen, vielen Dank, Frau Asmus. Dann hat uns noch Anja Schreiber geschrieben, ich bin auf Ihren Podcast aufmerksam geworden und habe heute die ersten 4 Folgen verschlungen. Vielen Dank dafür, dass Sie Arbeitsrecht so spannend machen und es flutscht wie ein aufregender Krimi. Ich freue mich auf die weiteren Folgen und bin sehr gespannt. Ja, auch vielen Dank Ihnen für diese sehr, sehr freundlichen Worte. Und dann hat uns noch Ulf Gudacker geschrieben, und zwar, den Podcast habe ich selbstverständlich schon abonniert und bin ein begeisterter Hörer. Er ist ein echter Mehrwert für den Alltag. Vielen Dank auch Ihnen, Herr Gudacker. Ja, starten wollen wir heute mit Neuigkeiten aus der Rechtsprechung. Und zwar haben wir Ihnen ein aktuelles Urteil des Arbeitsgerichts Gera aus dem März 2024 mitgebracht. Den Link stellen wir natürlich in die Shownotes rein. Worum ging es in dem Urteil? Wie Sie alle wissen, müssen Befristungen schriftlich vereinbart werden. Das ergibt sich aus § 14 Absatz 4 des Teilzeit- und Befristungsgesetzes. Auch Arbeitsverträge, die auf den ersten Blick nicht befristet sind, sind hiervon betroffen, wenn eine sogenannte Altersrentenregelung enthalten ist. Bei einer solchen Regelung wird dann vereinbart, dass das Arbeitsverhältnis automatisch endet, wenn der Arbeitnehmende das Alter zum Bezug einer Regelaltersrente erreicht. Eine solche Regelung ist aus unserer Sicht äußerst sinnvoll, da das Arbeitsverhältnis sonst nicht enden würde und Sie den Arbeitnehmenden entweder weiter beschäftigen müssten oder eine Kündigung aussprechen müssten. Und für diese Kündigung gibt es dann oft keinen Kündigungsgrund und das führt dann dazu, dass Sie oft hohe Abfindungen zahlen müssen in solchen Fällen. Zwischenergebnis ist also, dass alle guten Arbeitsverträge tatsächlich befristet sind und daher schriftlich geschlossen werden müssen, damit die Befristung wirksam ist. Wird dagegen verstoßen, kann der Arbeitnehmende gegen die Befristung klagen und wird dann entweder weiter beschäftigt oder Sie zahlen eine Abfindung. Eine Frage, die schon länger durch die Rechtsprechung geistert, ist nun, ob eine Befristung auch dann wirksam vereinbart werden kann, wenn die Befristung bzw. der Arbeitsvertrag qualifiziert elektronisch signiert wird. Das hat nun das Arbeitsgericht Gera in diesem Urteil bestätigt und auch gesagt, dass in dem Fall, der dem Gericht vorlag, die qualifizierte elektronische Signatur ordnungsgemäß erfolgt sei. Ja, ist jetzt alles gut? Naja, gut ist zumindest, dass ein Arbeitsgericht erstmals ausdrücklich klargestellt hat, dass eine Befristung auch durch eine qualifizierte elektronische Signatur wirksam vereinbart werden kann. Problematisch ist allerdings, dass sich aus dem Urteil nicht ergibt, was der Arbeitnehmende und der Arbeitgeber in diesem konkreten Fall getan haben, um qualifiziert elektronisch zu signieren. Im Ergebnis muss man tatsächlich erhebliche Zweifel haben, dass hier tatsächlich qualifiziert elektronisch signiert wurde. Was sind denn die Voraussetzungen eigentlich dafür? Naja, die Voraussetzungen sind, dass beide Seiten, also Arbeitnehmender und Arbeitgebender, eine sichere Signaturerstellungseinheit nutzen müssen, also zum Beispiel eine Signaturkarte und ein Chipkartenlesegerät und eine PIN eingeben müssen. Und es muss vorab noch ein qualifiziertes Zertifikat beantragt werden. Und selbst wenn dies in dem angegebenen Fall des Arbeitsgerichts Gera auf Arbeitgeberseite vorhanden war, was ich ehrlich gesagt bezweifle, aber nehmen wir mal an, das war so, da gibt es zumindest keine Anmerkung zu im Urteil, ist zumindest höchst zweifelhaft, ob der Arbeitnehmer in dem Fall vor dem Arbeitsgericht Gera eine solche Karte, ein solches Gerät und ein solches Zertifikat besaß. Solange es also weiterhin so kompliziert ist, qualifiziert elektronisch zu signieren, können wir nur dringend zur klassischen Schriftform raten, also Stift auf Papier oder auch Neuenglisch Wet Ink genannt, damit Sie sicher sind, dass die Befristungen auch tatsächlich wirksam sind. Da kommen wir zum heutigen Schwerpunktthema. Die ersten 6 Monate im Betrieb, was ist anders? Naja, in den ersten 6 Monaten ist im Arbeitsverhältnis vieles anders als später, teilweise mit erheblichen Folgen. Wir wollen Ihnen heute einen Überblick geben, was alles anders ist und was sich daraus für Sie ergibt. Starten wollen wir mit der Probezeit und der Wartezeit, was übrigens was völlig anderes jeweils ist. Die Probezeit, die muss im Arbeitsvertrag vereinbart werden. Sie darf maximal 6 Monate betragen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und die Folge der Probezeit ist alleine die kürzere Kündigungsfrist, typischerweise die 2 Wochen. Die Wartezeit dagegen hat mit der Probezeit nichts zu tun. Sie läuft nur zufällig im gleichen Zeitraum ab. Die ist nämlich gesetzlich geregelt und zwar im § 1 Kündigungsschutzgesetz. Die Folge der Wartezeit ist, dass der erste Abschnitt des Kündigungsschutzgesetzes nicht gilt und Sie deswegen keinen Kündigungsgrund für eine fristgemäße Kündigung brauchen. Das gilt im Übrigen auch, wenn keine Probezeit vereinbart wurde. Und es gilt zum Beispiel auch, wenn Sie eine 3-monatige Probezeit vereinbart haben, dann gilt das auch in den Monaten 4, 5 und 6, dass Sie also ohne Kündigungsgrund eine fristgemäße Kündigung aussprechen können. Bei fristlosen Kündigungen in den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses, da brauchen Sie einen Grund, und zwar sogar einen wichtigen Grund. Das ergibt sich aus § 626 BGB. Ja, was ist jetzt, werden wir manchmal gefragt, mit einer Kündigung, die gegen Ende der Wartezeit, möglicherweise sogar am letzten Tag der Wartezeit ausgesprochen wird und wo die Kündigungsfrist außerhalb der Wartezeit abläuft. Ja, das ist möglich, so eine Kündigung auszusprechen. Das ist auch wirksam. Wichtig ist an dieser Stelle, sauber zu dokumentieren, wann die Kündigung zugegangen ist. Denn der Zugang muss innerhalb der Wartezeit erfolgen, also am letzten Tag der Wartezeit. Spätestens besser 1-2 Tage vorher. Kurzes Beispiel dazu. Arbeitsverhältnis beginnt am 1. Januar. Bis zum 30. Juni, also auch am letzten Tag, kann auch eine Wartezeitkündigung ausgesprochen werden. Das Arbeitsverhältnis endet dann zum 14. Juli. Arbeitgeber muss nicht schon am 16. Juni zum 30. Juni kündigen. Wichtig dabei ist nur zu wissen, dass der Tag, an dem die Kündigung zugeht, dann bitte kein Sonntag sein sollte und auch kein Samstag. Weitere Frage, kann eigentlich gleichzeitig zu einer Probezeit auch eine Befristung vereinbart werden? Ja, das ist beides möglich. Wenn Sie eine Befristung vereinbaren, dann sinnvollerweise ohne einen Befristungsgrund, also nach 14 Absatz 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Da können Sie hier nämlich 3-mal verlängern und insgesamt 2 Jahre befristen. Wichtig ist noch, auf die Länge der Probezeit während der Befristung zu achten. Da gibt es eine neue Vorschrift in 15 Absatz 3 Teilzeit- und Befristungsgesetz. Diese Vorschrift will ich Ihnen einmal kurz vorlesen. Da steht drinne: Wird für ein befristetes Arbeitsverhältnis eine Probezeit vereinbart, so muss diese im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen. In unserer letzten Podcast-Folge haben wir dazu ein Urteil des Landesarbeitsgerichts Schleswig-Holstein vorgestellt. Das LAG Schleswig-Holstein hat gesagt, 50% der Länge der Befristung ist für die Probezeit in der Regel okay. Die arbeitsrechtliche Literatur, da wird überwiegend die Meinung vertreten, nicht mehr als 25% der Länge der Befristung. Also noch so ein bisschen vorsichtig an dieser Stelle sein. Und ansonsten vor allen Dingen, falls Sie es noch nicht gehört haben, nochmal in dieses Urteil und in diesen Podcast-Folge reinhören. Eine Kündigung während der Befristung, das ist auch ganz wichtig, die ist nur dann möglich, wenn Sie die Kündigungsmöglichkeit im Arbeitsvertrag ausdrücklich vereinbart haben. Also schauen Sie nochmal rein, ob das bei Ihnen so geregelt ist. Was ist jetzt mit einer Verlängerung von Probe- und Wartezeit? Geht das eigentlich? In der Probezeit geht das nur in Ausnahmefällen. In der Wartezeit geht es gar nicht. Allerdings gibt es manchmal so ein Problem, das Ende der Wartezeit droht, das heißt, Sie rutschen in den vollen Kündigungsschutz rein. Sie sind sich aber nicht sicher, ob der Arbeitnehmende geeignet ist. Und wollen eben nicht in den Kündigungsschutz reingeraten und dann später feststellen, dass er doch nicht geeignet ist und dann müssen Sie kündigen und haben keinen Kündigungsgrund. Was können Sie tun? Es gibt tatsächlich hier eine Möglichkeit, nämlich eine Kündigung mit einer längeren Kündigungsfrist auszusprechen. Da sagt die Rechtsprechung maximal 4 Monate. Und in der Kündigung die Weiterbeschäftigung zuzusichern, wenn die Leistung des Arbeitnehmers sich verbessert. Letzte Frage, bevor dann der Kollege übernimmt. Gibt es auch Arbeitsverhältnisse ohne Probezeit oder ohne Wartezeit? Ohne Probezeit? Ja, selbstverständlich. Immer dann, wenn Sie keine Probezeit vereinbart haben im Arbeitsvertrag. Ohne Wartezeit? Ja, eigentlich nicht, weil die Wartezeit ja von Gesetzes wegen Einkündigungsschutzgesetz gilt. Aber es ist durchaus möglich, im Arbeitsvertrag zu vereinbaren, dass schon ab dem ersten Tag der Kündigungsschutz gilt, also nicht erst nach 6 Monaten. Wann macht man denn sowas? Ja, das kommt tatsächlich mal vor, wenn ein Arbeitnehmender schon früher bei Ihnen gearbeitet hat oder von einer befreundeten bzw. Tochter, Schwester oder Mutterfirma kommt. Wenn dann der Arbeitnehmer das verlangt und Sie den Arbeitnehmer unbedingt brauchen, dann kommt es schon mal vor, dass man sowas vereinbart, ansonsten aber eher nicht. Ja, das zum Thema Probezeit und Wartezeit, und jetzt übernimmt Jens Buchwald mit dem Thema Entgeltfortzahlung in den ersten 6 Monaten.
Ja, genau. Und da natürlich auch die Frage, gibt es Besonderheiten, beziehungsweise welche Besonderheiten gibt es? Also, Grundsatz zunächst einmal. Als Arbeitgeber schulden Sie Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall auch in der Probezeit beziehungsweise in der Wartezeit. Rückausnahme von diesem Grundsatz, das gilt nicht in den ersten 4 Wochen des Arbeitsverhältnisses. In den ersten 4 Wochen des Arbeitsverhältnisses steht den Arbeitnehmenden nur ein Anspruch auf Krankengeld von der Krankenkasse zu. Entgeltfortzahlungen im Krankheitsfall schulden Sie als Arbeitgeber also erst ab dem 29. Tag des Arbeitsverhältnisses. Eine Kündigung wegen Krankheit ist während der Probezeit bzw. Wartezeit grundsätzlich unproblematisch möglich. Eine Besonderheit gibt es jedoch in diesem Zusammenhang mit dem Entgeltfortzahlungsanspruch. In § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz ist geregelt, dass der Entgeltfortzahlungsanspruch des Arbeitnehmers nicht dadurch berührt wird, dass Sie als Arbeitgeber aus Anlass der Arbeitsunfähigkeit das Arbeitsverhältnis kündigen. Was passiert im Rahmen dieses Entgeltfortzahlungsanspruches nach § 8 Entgeltfortzahlungsgesetz? Was müssen Sie als Arbeitgeber wissen? Wichtig zu wissen ist, dass hier ein Umkehr in der Darlegungs- und Beweislast sich ereignet, wenn ein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen der Arbeitsunfähigkeit und dem Ausspruch der Kündigung besteht. Was für Fälle sind das? Ein kurzer Beispielsfall dazu. Ein Arbeitnehmer nimmt am 1. Februar die Arbeit auf. Es wird eine Probezeit von 6 Monaten vereinbart. Am 5. März meldet er sich krank und ist danach durchgehend bis zum 15. April arbeitsunfähig. Er erhält daraufhin am 7. März bereits die Kündigung in der Probezeit zum 21. März. Auch wenn das Arbeitsverhältnis also bereits zum 21. März beendet ist, hat der Arbeitnehmer hier möglicherweise bis zum Ende der Arbeitsunfähigkeit am 15. April für insgesamt 6 Wochen Anspruch auf Lohn in Form der Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall. Was sind die typischen Ausprägungen dieser Fallgruppe? Also häufig kommt es vor, dass Krankenkassen aus übergegangenem Recht Erstattungsansprüche gegen Sie als Arbeitgeber geltend machen. Was können Sie tun? Wie können Sie sich dagegen wehren? Wichtig ist, dass Sie beispielsweise darlegen, dass kein enger zeitlicher Zusammenhang zwischen Arbeitsunfähigkeit und Kündigung bestanden hat, dass möglicherweise Sie als Arbeitgeber gar keine Kenntnis von der Arbeitsunfähigkeit hatten, als Sie die Kündigung ausgesprochen haben, dass die Arbeitsunfähigkeit in keinem Zusammenhang mit dem Ausspruch der Kündigung stand. Das kann beispielsweise dann der Fall sein, wenn Sie schon zuvor versucht haben, die Kündigung zuzustellen, die Kündigung aber aufgrund eines Wohnungswechsels, aufgrund eines Umzuges des Arbeitnehmers nicht zugestellt werden konnte, erst danach eine Krankschreibung sich ergab und Sie dann erst später eine Kündigung zustellen konnte. Was können das noch für Fälle sein? Es können auch mögliche Fälle sein, wo Sie sich kurz vor Ende des Ablaufes der Wartezeit entscheiden, mit diesem Arbeitnehmer wollen wir nicht weiterarbeiten. Wir wollen nicht, dass er den vollen Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz erlangt. Der Mitarbeiter hat den Erwartungen nicht entsprochen. Dann ist es auch selbstverständlich weiterhin möglich, während einer Krankschreibung eine Kündigung auszusprechen. Und aus unserer Sicht ist dies kein Fall, in dem Sie als Arbeitgeber dann Entgeltfortzahlungen über das Beendigungsdatum des Arbeitsverhältnisses zu leisten haben. Also eine ganz spannende Fallgruppe, die wir da haben. Wenn Sie Post von der Krankenkasse des Arbeitnehmers bekommen und Hilfe suchen, sprechen Sie uns gerne an. Und das soll es zum Thema Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall gewesen sein. Wir gehen nun weiter zum Thema Urlaub.
Ja, genau. Wie ist das mit dem Urlaub in den ersten 6 Monaten? Also zunächst mal entsteht Urlaub bereits dann, wenn der erste volle Monat des Arbeitsverhältnisses vorbei ist. Es muss übrigens nicht unbedingt gearbeitet werden. Also auch wenn der Arbeitnehmende krank ist die ganze Zeit, entsteht ein Urlaubsanspruch. Allerdings entsteht der Urlaubsanspruch nach Ablauf des ersten Monats nur in Höhe von 1/12 des jährlichen Urlaubsanspruchs für diesen Monat und dann weiter auch für jeden weiteren Monat. Der volle Urlaubsanspruch, der entsteht erst, wenn das Arbeitsverhältnis 6 Monate bestanden hat. Wichtig an dieser Stelle, Sie sollten zum Urlaub eine sinnvolle arbeitsvertragliche Regelung in Ihrem Arbeitsvertrag haben. Da wird dann im Übrigen auch unterschieden zwischen dem gesetzlichen Urlaub und dem zusätzlichen Urlaub. Ansonsten ist es regelmäßig so, dass Sie im Streitfall insbesondere bei Kündigungen zu viel Urlaub gewähren bzw. zu viel Urlaub auszahlen müssen. Ja, das nur meine kurzen Anmerkungen zum Urlaub in den ersten 6 Monaten. Kommen wir jetzt zum Thema Teilzeit während der ersten 6 Monate.
Und da stellt sich natürlich die spannende Frage für Sie als Arbeitgeber. Hat der Arbeitnehmende denn bereits in den ersten 6 Monaten einen Anspruch auf Verringerung der Arbeitszeit bzw. umgangssprachlich auf Teilzeit? Schauen wir uns dort einmal die unterschiedlichen gesetzlichen Grundlagen an. Also der allgemeine Teilzeitanspruch ist ja bekanntlich in § 8 Teilzeit- und Befristungsgesetz geregelt. Dort ist im Absatz 1 ganz klar geregelt, dass dieser Arbeitszeitverringerungsanspruch erst nach 6 Monaten des Bestandes des Arbeitsverhältnisses besteht. Eine gleichgelagerte Regelung finden Sie auch im Bundeselterngeldgesetz, im BEEG. Im § 15 Absatz 7 Satz 1 Nummer 2 ist geregelt, dass eine Teilzeit während der Elternzeit erst dann beansprucht werden kann, wenn das Arbeitsverhältnis bereits 6 Monate bestanden hat. Die klassischen Teilzeitansprüche greifen in den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses somit nicht. Von hinten durch die Brust ins Auge mag möglicherweise ein Teilzeitanspruch doch in Ausnahmekonstellationen zustande kommen können. Und zwar im Wege der gegebenenfalls teilweisen Freistellung über das Pflegezeitgesetz oder das Familienpflegezeitgesetz. Das soweit erstmal zum Abschnitt Teilzeitansprüche. Dann gehe ich über zum Thema Vertragsgestaltung. Was sollte man hier speziell berücksichtigen bzw. bedenken, wenn Arbeitsverhältnisse sich in den ersten 6 Monaten befinden? Zum Beispiel, was das Thema nachvertragliches Wettbewerbsverbot angeht, sollten Sie als Arbeitgeber überlegen, wann soll eine Regelung zum nachvertraglichen Wettbewerbsverbot eigentlich greifen? Soll das bereits greifen, wenn das Arbeitsverhältnis innerhalb der ersten 6 Monate beendet wird? Oder soll das nachvertragliche Wettbewerbsverbot erst nach Ablauf der Wartezeit in Kraft treten? Das ist also eine Gestaltungsfrage, die Sie sich als Arbeitgeber stellen sollten. Genauso wichtig das Thema Vergütung. Auch in dem Zusammenhang sollten Sie zum Beispiel darüber nachdenken, inwiefern variable Vergütungsmodelle oder ein Anspruch auf variable Vergütung oder auf Sonderzahlung auch bereits für die Wartezeit bestehen soll oder erst nach Ablauf der Wartezeit erstmalig begründet werden kann. Viele Arbeitsverträge sehen im Übrigen vor, dass die Grundvergütung nach Ablauf der Wartezeit angepasst wird. Also auch das ein Momentum, wie man hier für Gestaltung des Vertrages sorgen kann, beziehungsweise wie man für zusätzliche Motivation des Mitarbeitenden sorgen kann. Das ein paar ausgewählte Punkte, die man bei der Vertragsgestaltung berücksichtigen kann. Ich gebe das Wort jetzt ab an meinen Kollegen Alexander Scharf, der mit dem höchst spannenden Thema des Sonderkündigungsschutzes während der ersten 6 Monate des Arbeitsverhältnisses weitermacht.
Ja, es gibt ja neben dem Kündigungsschutzgesetz viele andere Gesetze, die zusätzlichen Kündigungsschutz für bestimmte Personengruppen regeln. Wie ist es mit diesem Sonderkündigungsschutz in den ersten 6 Monaten? Da habe ich mal 3 ausgewählte Konstellationen genommen, die so typischerweise ihm begegnen. Es gibt noch viel mehr, muss man ehrlicherweise sagen. Aber die, die regelmäßig vorkommen, die will ich hier mal ansprechen. Erste Konstellation, Sonderkündigungsschutz nach dem Mutterschutzgesetz in der Wartezeit. Wie ist es überhaupt erstmal mit dem Sonderkündigungsschutz? Naja, Sie können also eine schwangere Frau nur kündigen, wenn Sie vorher die Zustimmung einer Behörde dazu bekommen haben. Und es muss auch ein schwerwiegender Kündigungsgrund vorliegen, ein sogenannter besonderer Fall. Dieser Sonderkündigungsschutz gilt bereits ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses. Also keine Wartezeit für den Sonderkündigungsschutz. Besonderes Problem, was in diesem Zusammenhang vorliegt: Wenn der Sonderkündigungsschutz abgelaufen ist, dann sind typischerweise die 6 Monate der Wartezeit vorbei, sodass dann der normale Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz greift. Und selbst wenn das keine 6 Monate sind, dann schließt sich typischerweise eine Elternzeit an, wo es auch dann Sonderkündigungsschutz gibt. Dieser Sonderkündigungsschutz ist genauso wie beim Mutterschutzgesetz geregelt. Sie brauchen wieder die Zustimmung einer Behörde, Sie brauchen einen besonderen Fall und auch dieser Sonderkündigungsschutz gilt ab dem ersten Tag des Arbeitsverhältnisses. Letzte Konstellation, die ich hier noch ansprechen will, ist der Sonderkündigungsschutz bei Schwerbehinderten oder Gleichgestellten nach dem Sozialgesetzbuch Römisch 9. Da ist es ja so, Sie brauchen zunächst einmal die Zustimmung des Integrationsamtes und erst wenn Sie diese Zustimmung zur Kündigung haben, dann ist der Ausspruch einer Kündigung möglich. Und hier ganz spannend an dieser Stelle, dieser Sonderkündigungsschutz gilt nicht in den ersten 6 Monaten des Arbeitsverhältnisses. Allerdings, was man auch wieder beachten muss, wenn Sie in Ihrer Firma eine Schwerbehindertenvertretung haben, dann muss diese auch in der Wartezeit angehört werden, wenn Sie eine Kündigung aussprechen wollen. Ja, das zum Sonderkündigungsschutz. Und jetzt kommen wir zu dem Thema betriebliches Einigungsmanagement. Lieblingsthema von vielen Menschen in der Personalabteilung.
Das Thema Wartezeit und BEM. Ja, das Thema BEM ist ja bei uns ein absoluter Dauerbrenner und auch hier im Podcast schon in verschiedenen Ausprägungen von uns dargestellt worden. Bis jetzt hatten wir tatsächlich die Konstellation Wartezeit und betriebliches Eingliederungsmanagement noch nicht explizit besprochen. Wie sieht es denn da eigentlich aus? Und hier kommen wir dann mal wieder zu einem typischen Ja-Aber im Sinne der Rechtsprechung, aber einem Ja-Aber, was für Sie als Arbeitgeber recht erfreulich sein dürfte. Vom Grundsatz her muss auch in der Wartezeit ein betriebliches Eingliederungsmanagement angeboten werden, wenn der Arbeitnehmende mehr als 6 Wochen arbeitsunfähig ist. Aber es gibt ein Urteil des Bundesarbeitsgerichtes vom 28. Juni 2007. Auch hier finden Sie den Link natürlich wie immer in den Shownotes. Und in diesem Urteil hat das Bundesarbeitsgericht im 2. Leitsatz ganz eindeutig hervorgehoben: Die Wirksamkeit einer Kündigung in der Wartezeit hängt nicht davon ab, ob der Arbeitgeber zuvor ein Präventionsverfahren und/oder ein betriebliches Eingliederungsmanagement durchgeführt hat. Punkt. Als Argument führt das Bundesarbeitsgericht an, dass der Paragraph 167 Absatz 2 SGB 9 eine Ausprägung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes sei und dass bei Kündigungen in den ersten 6 Monaten dieser Verhältnismäßigkeitsgrundsatz gar nicht anzuwenden sei. Ja, ein für Sie aus Arbeitgebersicht vom Grundsatz her uneingeschränkt positives Urteil. Und das leitet zu unserem abschließenden Punkt über. Wie sieht es denn bei Wartezeitkündigungen aus? Müssen Sie denn dort eigentlich den Betriebsrat anhören, sofern Sie einen Betriebsrat haben? Allgemein wird man hier ganz klar sagen müssen, der Betriebsrat muss vor jeder Kündigung angehört werden. Das heißt auch vor jeder Kündigung in der Wartezeit bzw. Probezeit. Eine grundlegende Entscheidung hat das Bundesarbeitsgericht in diesem Zusammenhang im September 2013 gefällt. Danach haben Sie als Arbeitgeber grundsätzlich die Möglichkeit, sich in der Wartezeit auf ein sogenanntes personenbezogenes Werturteil zu beschränken. Teilen Sie als Arbeitgeber dem Betriebsrat also lediglich sinngemäß mit, dass sie subjektiv mit dem Arbeitnehmer unzufrieden seien und deshalb kündigen möchten, bedarf es keiner weiteren Begründung dieses Urteils. Wenn Sie als Arbeitgeber jedoch eine Kündigung mit Tatsachen begründen wollen, dann erfordert eine ordnungsgemäße Anhörung regelmäßig, dass dem Betriebsrat die entsprechenden Tatsachen auch vollständig und richtig mitgeteilt werden. Fehlinformationen oder fehlende Informationen können in dieser Konstellation schnell eine fehlerhafte Anhörung und so die Unwirksamkeit der Kündigung bedeuten. Ja, wie hat sich das in der Folgezeit in der Rechtsprechung entwickelt? Wir haben da noch mal ein paar Beispielsfälle für Sie. Zum Beispiel ein Fall des Landesarbeitsgerichts Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2020. In der Betriebsratsanhörung begründete die Arbeitgeberin ihren Kündigungsentschluss wie folgt. Der Arbeitnehmer genügt nach unseren allgemeinen subjektiven Einschätzungen leider nicht unseren Anforderungen. Das Landesarbeitsgericht hat dann die oben genannte Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts zugrunde gelegt und geprüft, ob diese konkret genutzte Formulierung ein personenbezogenes Werturteil ist und kam zu dem Ergebnis, ja, das ist ein personenbezogenes Werturteil. Vor diesem Hintergrund war die Betriebsratsanhörung wirksam und die Klage unbegründet. Wir wollen Ihnen aber auch nochmal zwei andere ähnlich gelagerte Fallkonstellationen vorstellen, um Ihnen zu zeigen, auf welche Feinheiten Sie in diesem Zusammenhang achten müssen. Es gab hier auch aktuelle Urteile des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg und des Landesarbeitsgerichts Rheinland-Pfalz. Das Landesarbeitsgericht Rheinland-Pfalz hatte hierbei die Formulierung zu prüfen, entspricht nicht den Anforderungen und hat das als Werturteil angesehen, ist also als wirksame Betriebsratsanhörung angesehen. Während hingegen das Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg die Formulierung von schlechten Arbeitsleistungen als Tatsachenbehauptung angesehen hat. Mit der Folge, dass über die Arbeitsleistungen und die Grundlage für deren Einstufung als Schlechtleistung der Betriebsrat hätte entsprechend unterrichtet werden müssen, was, sofern das nicht passiert, die Anhörung unvollständig und unwirksam macht. Unser Tipp also für Sie bei der Anhörung des Betriebsrates in der Wartezeit. Sollten Sie als Arbeitgeber ein besonderes Augenmerk auf die konkrete Formulierung des Anhörungsschreibens und der Kündigungsbegründung legen? Sicher ist hierbei eine Formulierung regelmäßig immer dann, wenn sie sich ausschließlich auf ein Werturteil bezieht. Das soll es zu dem wichtigen Thema der Betriebsratsanhörung in der Wartezeit gewesen sein. Weil, Sie sehen, es ist eine wichtige Fehlerquelle, die es auszuschalten gilt auf Arbeitgeberseite. Ich gebe das Wort an dieser Stelle dann noch einmal ab an meinen Kollegen Alexander Schaff.
Ja, und das war es dann auch schon mit unserem heutigen Schwerpunktthema. Wir hoffen sehr, auch die heutige Folge hat Ihnen gefallen. Wenn ja, freuen wir uns über gute und sehr gute Bewertungen dieser Folge. Die nächste Folge, die hören Sie am 27. Mai und die wird das Thema haben, Probleme mit Zeugnissen. Wenn Sie da schon Erfahrungen haben, Fragen oder Ähnliches, dann kommen Sie da gerne auf uns zu. Ja, bleibt nur noch, Ihnen sonnige Tage zu wünschen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss aus Hamburg. Auf bald.